Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Frank und Frei. Und heute habe ich eine Story für euch da, die ist wirklich richtig abgefahren. Das ist genauso so mein Ding auch diese Geschichte. Führt uns direkt eigentlich dann wie eine Zeitkapsel zurück in die 60er Jahre, Kalifornien, Counterculture. Und ihr wisst, das ist so ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftige, was eines meiner Lieblingssteckenpferde ist. Also, was ist passiert? Die Geschichte startet aktuell. Also es ist im letzten Monat oder in den letzten Wochen ist es passiert. Dort in Kalifornien, im Großraum San Francisco, Bay Area, da war ein Typ und das ist halt so ein Bastler gewesen. So einer, der hat einen guten Job, aber in seiner Freizeit bastelt er gerne an elektronischen Geräten, so ein Schrauber und Löten und Dinge. Und der hat irgendwie die Hände an ein Musikinstrument aus den 60er Jahren bekommen. Ein Synthesizer, ein Buckler Modell 100. Buckler, das ist der Name von dem Hersteller, das war gewisser Don Buckler. Und das waren die ersten Synthesizer, Prototypen natürlich. Das hat nichts zu tun mit den Instrumenten, die wir heute kennen, die du einsteckst und dann spielst du drauf, sondern das waren Prototypen, wo du auch selbstständig, also jedes von diesen Instrumenten war ein Unikat, weil du dort selbstständig konntest dort verschiedene Module einbauen, um dann nochmal die Töne zu verifizieren. Da haben die Leute, ich würde die gar nicht unbedingt nur Musiker nennen, sondern Soundpioniere, da ist das mit Lötkolben und sowas gearbeitet. Also so ein Ding ist das, aus den 60er Jahren. 1966 ist das rausgekommen, dieses Buckler Model 100. Ja. Und so ein Gerät hat jetzt dieser Bastler in die Finger bekommen. Das war jahrzehntelang an irgendeinem Universitätscampus dort in Kalifornien im Speicher oder im Keller so dunkel gelagert. Und der schraubt an diesem Ding und nimmt es halt auseinander, möchte es halt sauber machen, um damit zusammenzubauen und dann damit halt zu arbeiten oder wie auch immer. Und was er jetzt beschreibt, er hat halt dort dann so an den Knöpfen rumgemacht und dann hat er gemeint, unter einem von so einem Drehregler wäre so eine verkrustete, kristalline Substanz, so, die da ganz fest drauf war. Und er hat die halt versucht, sie so abzukratzen und macht halt so weiter, ja. Und irgendwann, so nah, kommt er plötzlich, verändert sich was in ihm drin. Und er kommt auf einen Trip. Er kommt auf einen LSD-Trip. Und er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Also der Mann hat nichts mit Drogen zu tun so. Und es geht halt total ab und er weiß gar nicht, wie die Story dann weitergegangen ist, ob er dann ins Krankenhaus ist oder wie. Jedenfalls ist er auf diesen Trip gekommen und da hat man das dann untersucht, weil der Verdacht war schon da, dass es irgendwie damit zu tun hat. Und hat dann tatsächlich festgestellt, dass dort unter diesen Reglern, hat man im Labor so Proben genommen und hat dann festgestellt, das ist tatsächlich LSD. Das wirft jetzt natürlich mehrere Fragen auf. Ich meine, zum einen, stimmt die Story überhaupt? Ja, also ich war selber nicht dabei und das klingt schon in manchen Dingen unglaubwürdig, weil man nicht weiß, kann sich so eine Substanz wie LSD so lange halten? Seit 1966, das sind über 50 Jahre so. Aber naja gut, wer weiß, es war immer dunkel gelagert, dunkel trocken, hält sich vielleicht. Die Story klingt insofern auch glaubwürdig. Das ist jetzt nicht von irgendeiner obskuren Seite, sondern das ging durch viele Medien, auch in Amerika. Also, und man hat es analysiert. Also ich nehme es jetzt erstmal so hin, die Story. 100% kann ich es natürlich auch nicht beweisen, ich war nicht dabei. Ja. Aber das ist okay. Es ist erstaunlich, dass dann solche Substanzen da noch nach 50 Jahren wirken. Ja. Die nächste Frage, die sich aber natürlich stellt, ist, warum? Warum war dort dieses LSD an diesem Musikinstrument dran und dann auch noch so unter irgendwelchen Knöpfen drin? Ne? Und heute, wenn man sich das versucht zu erklären, so haben das dann viele Zeitungen geschrieben, ja, dann denkt man sich halt, naja, weißt du, die Leute damals, das war halt so, das waren halt alles Drogenfreaks. Und damit die Musiker, wenn die dann auf der Bühne beim Konzert haben, konnten die da nochmal irgendwie sich eine extra Portion holen von ihren Drogen oder so. Aber das halte ich für völlig unglaubwürdig, ganz ehrlich. Also das trifft auch nicht diese Counterculture. Wir wissen schon von Musikern und Bands, da gibt es auch Drogenbands, die dann auch auf der Bühne dann schon ihre Drogendepots hatten. Das gibt es alles. Aber bei diesem LSD ist das, glaube ich, anders, weil da auch die Wirkung von LSD hält so lange an. Das brauchen die nicht während dem Konzert. Die Wirkung lässt nein, müssen wir was machen. Das halte ich für ausgeschlossen. Aber stellt sich dann trotzdem die Frage, wie kommt das LSD an dieses Gerät? Und jetzt wird es spannend so aus meiner Sicht, warum ich diese Geschichte auch so inspirierend finde. Weil es führt uns eben richtig rein in diese Counterculture der 60er Jahre und wie diese Leute auch gedacht haben. Und dort gab es halt an dieser Universität Berkeley, das ist die Universität von hier bei San Francisco, das geht immer um Bay Area, diese San Francisco Bay. Und an dieser Universität Berkeley, das war so das Zentrum von dieser, wie sie es selber genannt haben, von der psychedelischen Revolution. Das war das Zentrum. Und dort gab es Leute, die haben dieses LSD ja selbst hergestellt. Das heißt, die hatten auch nicht, die hatten totalen Überfluss. Da geht es vor allem um einen Mann, der heißt Owsley Stanley, genannt The Bear. Und hey, darüber könnte ich euch noch viel mehr erzählen. Werde das vielleicht auch mal machen, weil das ist wirklich schillernde Figur. Aber der hat jedenfalls auf dem Campusgelände das LSD selbst hergestellt. Man muss auch dazu sagen, bis 1966 war das völlig legal. Es wurde erst Ende 66, glaube ich, erst verboten überhaupt. Ja. Das heißt, dort hat sich so eine Subkultur rausgebildet von LSD-Enthusiasten. Und ich versuche das hier wirklich neutral zu sagen, also auch jetzt schon. Es ist keine Verherrlichung von LSD. Ich versuche das neutral zu sagen, es ist halt eine machtvolle Substanz. Also das kann man so sagen. Aber ich rede jetzt hier nicht davon, wow, das ist alles super. Aber wir müssen verstehen, die Leute damals, das waren LSD-Enthusiasten. Die haben tatsächlich daran geglaubt, dass diese Substanz die Welt verändern kann. Also wirklich, wir reden von ganz groß, Weltfrieden. Und das haben die damals wirklich geglaubt. Und ich meine, dass sie diesen Synthesizer mit LSD eingerieben haben. Ich weiß nicht, ob sie das ganze Gerät gemacht haben, aber vielleicht bestimmte Komponenten, bestimmte Schaltstellen vielleicht. Und die haben das gemacht aus der Vorstellung heraus, dass du auch Elektronik, elektrische Geräte sozusagen psychedelisieren kannst. Das war, glaube ich, die Idee, die dahinter steht. Dass das sozusagen das Elektrische einen Kick bekommt und dadurch das ganze Gerät sozusagen geeignet ist dann für diese psychedelische Musik oder sowas. Okay, ich weiß, viele von euch werden jetzt sagen, das klingt ja wie eine völlig verrückte Idee von irgendwelchen Drogenköpfen. Und vielleicht ist es das auch. Vielleicht ist es das auch. Aber ich möchte nur mal anmerken, dass diese Subkultur, das sind genau die Leute, also diese Kreise von Don Buckler und so weiter, das sind genau die Leute, die hatten noch ein paar andere völlig verrückte Drogenideen. Zum Beispiel das Konzept von einem Personalcomputer, zum Beispiel das Konzept von Internet. Das sind auch Ideen von diesen Leuten, die entwickelt haben. Das Internet wurde nicht entwickelt von Corporate America, IBM und so weiter. Die haben diese großen Monster-Computer gebaut in den 60ern, ne, und 70ern auch noch lange. Es hat bis in die 80er gedauert, bis sie es gecheckt haben. Hey, PC und PCs vernetzen. Diese Idee, PCs vernetzen, die kam aus dieser Counterkultur rund um diese Universität Berkeley. Und als dann sag mal, die wilden Tage dort vorbei waren, dann haben sie, viele von denen sind dann auch gereift und haben dann einfach weitergemacht und sind dann weg von der Universität und haben dann in Kommunen, das waren Hippies, ja, haben Kommunen gegründet und haben halt an diesen Computern so gebastelt. Und so gesehen ist das auch eine Vision die sich da überschneidet. Und hey, wenn man das überlegt, vielleicht haben die auch so manchen von ihren frühen Prozessoren und Computern auch eingerieben, um die irgendwie zu inspirieren. Ne? Das klingt schräg. Und wie gesagt, ist es ja vielleicht auch. Aber das Interessante ist auch daran, ich habe schon ganz lange, und das ist mehr so eine Intuition, ich kann das nicht irgendwie jetzt beweisen, aber ich habe so gefühlsmäßig, ist für mich der elektrische Strom, und ich weiß, das klingt jetzt freaky, aber es ist auch wirklich gefühlsmäßig, ist dieser elektrische Strom, das ist nicht nur eine rein leblose materielle Kraft, sondern dieses Elektra ist, das ist auch wie soll ich sagen, wie so eine Schnittstelle zwischen Geist und Materie. Und ich glaube, dass das vielleicht schon früher auch bekannt war und gewisse Dinge sprechen in diese Richtung, aus der griechischen Mythologie schon, Elektra, dann auch die Bedeutung, die der Bernstein früher hatte, der für die Griechen ja Elektra genannt wurde. Ich bin mir nicht genau sicher, wie das ist. Und ich sage auch oft solche Stories. Ich sage euch ja, wenn ich es nicht genau weiß. Aber ich denke, das wäre auch etwas, wo es vielleicht interessant wäre, noch weiter zu forschen. Und ich glaube, das ist, was diese Leute da in den 60ern gemacht haben. Wahrscheinlich inspiriert auch von diesem LSD, haben die ihre Aufmerksamkeit in eine Art technologische Weiterentwicklung gelegt, die ein bisschen anders ist, als wir so nüchtern das betrachten. Ne? So, ich glaube, die haben das auch genauso gesehen, dass diese elektrische Kraft, dass das was, ja, irgendwas Beseeltes ist, irgendwas, mit dem du auch interagieren kannst. Eins fällt mir noch ein, als gutes Beispiel dafür, eine deutsche Band aus dieser Zeit, Krautrock-Band, Guru Guru heißen die. Die haben ein Lied gemacht und dort so einen Charakter entwickelt, der nennt sich der Elektrolurch. Und das haben die auch immer wieder thematisiert. Das ist auch wie so eine, ja, das ist so ein Symbol genau dafür. Das ist irgendwas Lebendiges. Das ist wie so ein geisterhaftes Wesen. Das ist jetzt bestimmt nichts, was du jetzt materiell greifen kannst. Als habe ich den Lurch gefangen, habe den in der Hand. Sondern es ist etwas, was in den Schaltkreisen lebt und irgendein Bewusstsein hat. Und vielleicht ist es ja nur gefühlt, subjektiv. Das würden wahrscheinlich die meisten Psychologen jetzt sagen. Aber diese Leute, wenn die auf LSD waren, dann hatten die dieses Empfinden, dass sie mit dieser Elektronik, und ob das ein Musikinstrument ist, ob das ein Computer ist, dass sie mit dieser Elektronik irgendwie kommunizieren und interagieren. Und ja, es klingt für uns heute ziemlich freakig, aber damals gab es Leute, die haben das tatsächlich geglaubt. Und interessant ist halt, was dann mit Internet und PC auch letztens aus dieser Geschichte geworden ist. Ja. Und ja, da gab es jetzt so einen kleinen Reminder dafür letzte Woche, weil der Typ da rumbastelt. Also, wenn ihr Instrumente aus den 60ern anhabt, immer schön Handschuhe anziehen. Ne? An was einen das auch noch erinnert? Und die Fragen könnte man auch aufstellen. Okay, die haben das also wahrscheinlich mit Absicht gemacht. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht einfach zufällig dorthin gekommen ist. Also, ich sehe ja Fläschchen verschüttet oder sowas. Ich glaube, die haben das ganz mit Absicht gemacht. Was es auch erinnert, ist sowas wie beispielsweise der Name der Rose. Ja, das vergiftete Buch. Ja, wenn du das nicht weißt, du blätterst das Buch immer um, leckst dir die Finger ab. Das ist auch bei diesem LSD so, weil man weiß auch gar nicht, ich weiß es nicht, ob LSD über Hautkontakt wirklich funktionieren kann. Also ich glaube es eigentlich nicht, aber vielleicht hat er dann irgendwie das, was er an den Fingern hatte, dann abgeschleckt oder in irgendwelchen anderen Schleimhäuten oder sowas. Wie auch immer, weil das auch vielleicht gar nicht dran gedacht hat oder eben nicht damit gerechnet hat. Aber so ähnlich ist es auch bei der Name der Rose, das ist ja interessant, da ist auch so ein Gift in den Seiten drin, das Wissen ist vergiftet, wenn du das nimmst, bedeutet es gleichzeitig den Tod. Ja. Oder noch ein anderes Beispiel, was mir da eingefallen ist, wir kennen das doch auch alle so aus der Ägyptologie, gerade so in früheren Zeiten, wenn so Grabkammern geöffnet wurden, Tal der Könige und so weiter. Da gibt es doch auch schon damals diese Geschichten, dass da der Fluch des Pharao einen vielleicht treffen könnte. Und es gibt immer wieder Geschichten, dass dann auch Leute erkrankt sind, körperlich wie psychisch. Und meistens tut man das ja ab und sagt, naja, das ist jetzt ein bisschen Folklore, ne, und so. Und ich weiß auch nicht, wie glaubwürdig diese Sachen sind. Aber wenn ich jetzt das anschaue, dann erinnert mich das einfach daran. Und da fragt man sich auch, haben vielleicht sogar die Ägypter seinerzeit, ich meine, die hatten jetzt nichts mit LSD oder so zu tun, das ist moderne, das ist eine synthetische Geschichte, aber hatten die vielleicht nicht auch Zugang zu gewissen psychoaktiven Substanzen und haben die das vielleicht auch anders gewertschätzt und haben vielleicht auch gedacht, gerade wenn es um Grabkammern geht, da wären da verschiedene Szenarien denkbar. Haben Sie sich vielleicht gedacht, dass es der Seele des Verstorbenen hilft, wenn vielleicht dort gewisse Essenzen, gewisse Substanzen auch noch da sind, dass es dem seinen Weg irgendwie erleichtert, wohin auch immer der dann gehen sollte. Sie haben einen ganz eigenen Totenkult auch gehabt, die Ägypter. Hat das vielleicht damit zu tun? Oder ist es vielleicht tatsächlich so gewesen, also dass man vielleicht Räume versiegelt hat, um wirklich Grabschänder, Grabräuber abzuschrecken. Ja? Und dass man die vielleicht genau mit solchen Substanzen versiegelt hat, wo man vielleicht auch weiß, dass die über lange Zeit, wenn die in einem luftdichten oder dunklen Ort auch sind, dass die sie eine Weile halten können, um sozusagen dann, wenn jemand diese Grabkammer öffnet, dass dann diese Substanzen wieder aktiv werden und dann vielleicht eben auf die Psyche von den Leuten wirken. Und das vielleicht ein Grund ist, warum dann manche von denen vielleicht dann durchgedreht sind und eventuell vielleicht sogar dann ihr Leben verloren haben. Ich weiß es nicht. Ich finde es halt einfach nur ein inspirierendes Thema und eine spannende Geschichte, die ich letztens gelesen habe, die ich mit euch teilen wollte. Wie gesagt, das soll keine Verherrlichung von diesen Substanzen sein. Ja? Ich versuche das ganz neutral. Das ist eine machtvolle Substanz und man sollte das nicht leichtfertig irgendwie benutzen. Auf der anderen Seite, das möchte ich auch sagen, weil es eine machtvolle Substanz ist, hat es sehr, sehr viel Potenzial. Und ich glaube, es ist etwas, wo wo man auch weiterhin forschen sollte. So was diese Substanz, ob die auch hilfreich eingesetzt werden kann, zum Beispiel im therapeutischen Hintergrund und so. Aber man muss vorsichtig sein. Und da gibt es auch viel Missbrauch, auch in dem therapeutischen Bereich. Das ist nicht immer eine einfache Sache. Also das sollte euch unbedingt hier mitkommen. Hier geht es nicht um irgendeine Verherrlichung, sondern, und das ist keine Partyspaß oder sowas, sondern da sollte man echt ein Bewusstsein davon haben. Das sind mächtige Substanzen und dann nicht leichtfertig an dieses Thema rangehen. Ja. Jo, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis nächstes Mal. Tschüss.